Ich sitze jetzt hier mit der Sandra und du bist Hebamme in der Hebammenpraxis in Rottenburg. Was genau machst du hier in der Praxis?
Also hier in der Praxis versuche ich das Komplettpaket anzubieten. Mhm. Also man kann sich schon an mich wenden, wenn man weiß, dass man schwanger ist. Und wir können die Vorsorgeuntersuchungen hier in der Praxis oder auch zu Hause eben gemeinsam machen. Dann biete ich auch Geburtsvorbereitungskurse an, Rückbildungskurse und Hausgeburten eben. Die Wochenbettbetreuung natürlich auch, also wirklich eigentlich rundum.
Rundum alles.
Rundum alles.
Sehr schön. Also wie wurdest du zur Hebamme?
Also tatsächlich weiß ich gar nicht, wie der Wunsch entstanden ist, aber der war irgendwann da. Also ich war auf der Realschule und da hat mir das Praktikum in der 9. Klasse, ist es glaube ich, oder 8. Also genau, da wusste ich schon, dass ich Hebamme werden will und habe mich da eben dann schon in die Richtung orientiert und habe mich auch nach der Realschule direkt beworben. Und da war ich ja 16, da war das dann noch nicht so einfach, einen Platz zu kriegen, und ich war auch noch nicht bereit, so weit die Fühler auszustrecken, und bin dann nochmal, habe ein Jahr lang ein Praktikum gemacht in einem Kreissaal und bin danach nochmal 3 Jahre auf die Schule und habe das Abitur gemacht und danach dann die Ausbildung begonnen.
Wie läuft denn so eine Ausbildung zur Hebamme ab?
Also bei mir war das wirklich eine Ausbildung. Wir hatten blockweise Theorieunterricht und dann Einsätze in der Klinik. Im ersten Ausbildungsjahr war das so die Basis. Da hat man wirklich jede Station mal mit dabei gehabt. Waren 4 Wochen auch im OP und auf einer normalen Station, im Kreissaal, auf der Wochenstation. Und im 2. und 3. Ausbildungsjahr war es dann hauptsächlich eben Kreissaal und Wochenstation. Und so hat man dann von Ausbildungsjahr zu Ausbildungsjahr auch mehr gedurft oder ja, ist selbstständiger geworden beim Arbeiten.
Beinhaltet die Ausbildung dann auch Hausgeburten?
Da gibt es wie so ein Externat, nennt sich das, also ein Praktikum, was man dann bei einer freiberuflichen Hebamme machen kann. Bei mir waren das damals aufgegliedert in 2 Wochen und 4 Wochen. Und das war so der einzigste Zeitraum in diesen 3 Jahren, wo man sich das anschauen konnte.
Das ist ja eigentlich nicht viel Zeit dann.
Ja. Okay. Ja, also für mich war es schon so, dass die Klinikausbildung mir so die Basis geschaffen hat, eben zu wissen, was gibt's alles und wie kann ich damit umgehen. Und diese, in meinem Fall jetzt 6 Wochen Externat, mir das gezeigt hat, wie ich jetzt arbeite.
Wie ging es nach deiner Ausbildung weiter?
Also mir war es vor der Ausbildung eigentlich schon klar, dass ich so arbeiten will, eben nicht in der Klinik. Und ich habe dann für mich den Weg gefunden, direkt nach der Ausbildung in Stuttgart im Geburtshaus zu arbeiten. Und das war eben ein Team von mehreren Hebammen, auch mehrere in der Geburtshilfe. Und das war für mich ein super Einstieg, weil ich am Anfang quasi immer die dritte Hebamme war, die mit dazu kam, also mit, sage jetzt mal, wenig Verantwortung. Und als dann eben im Team und auch mir selber klar war, dass ich traue mir das zu und die trauen mir das zu, war ich immer die als zweite dann dazu kam. Und wiederum ein paar Monate später haben wir es dann umgedreht, dass auch ich Betreuungen übernommen habe. Und da habe ich 2 Jahre gearbeitet und habe dort dann eine Kollegin kennengelernt, mit der ich eine eigene Praxis dann aufgemacht habe. Das war im Raum Göppingen. Genau. Und da waren wir dann zu zweit, auch mit allem drum und dran und mit den Hausgeburten. Und sie hat aber in dieser Zeit dann selber 2 Kinder gekriegt. Und ich habe da echt auch viel alleine gearbeitet und habe da gemerkt, so ein Team um mich rum ist mir doch wichtig, dass man einfach auch Verantwortung teilen kann und Wochenenden auch mal frei hat. Und so bin ich dann hier gelandet. Und das war 2017. Und seitdem bin ich jetzt hier.
Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Ja. Genau.
Okay, und die Hausgeburten, machst du viele? Oder
nee, also da da bin ich gerade tatsächlich selber ein bisschen im Zwiespalt. Also ich hätte auf der einen Seite gerne mehr, es sind gerade immer so 10 im Jahr, was im Vergleich zu manchen anderen Kolleginnen wenig ist. Bin aber gerade selber privat einfach auch in einer Phase, wo das Privatleben, wo ich das auch schätze, nicht rufbereit zu sein. Und ja, von dem her passt es für mich gerade so ganz gut. Und es ist so eine im Monat, manchmal auch zwei und dann eben auch phasenweise keine.
Und fährst du dann viele Kilometer oder kommen alle Frauen hier aus der Umgebung?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Also ich für mich habe beschlossen, dass ich bis zu einer Stunde Fahrt auf mich nehme und habe jetzt tatsächlich gerade eine Frau in Freudenstadt. Und da, das ist relativ weit, also das ist so die Grenze, dass ich noch weiter jetzt nicht fahren würde. Und bespreche das einfach mit den Frauen, weil ich denke, dass der Familie eben klar sein muss, wenn die mich anrufen, brauche ich eine Stunde. Also geht einfach schneller nicht. Und viele sind aber schon auch hier im Umkreis von irgendwie 20, 30 Kilometern.
Das heißt dann, könnte es auch mal sein, dass du nicht rechtzeitig da bist.
Ja, kommt auch mal vor. Ja. Meistens ist diese Stunde schon auch noch Zeit. So ganz so schnell geht es dann ja oft doch nicht. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn es so schnell geht, dann passt auch alles. Also das hat dann irgendwie auch seinen Grund, dass es so ist. Und dann komme ich an und die sind eben schon am Kuscheln.
Schön.
Wie gut funktioniert denn die geteilte Vorsorgeuntersuchung mit Frauenarzt, Frauenärztin?
Also geteilt ist es tatsächlich in den seltensten Fällen, weil es eben oft nicht so gut funktioniert. Ich fände, das wäre ein super Modell. Also da werden eben die ärztliche Sichtweise und die Hebammensichtweise kommen zusammen. Und ich glaube, das könnte eine größtmögliche Sicherheit vielleicht auch bieten, wenn man dann wirklich sich das Gesamtbild anschaut. Ich mache aber die Erfahrung, dass die Frauenärzte, dass es denen oft auch schwerfällt, eine Frau dann nur alle 8 Wochen zu sehen oder später im Verlauf alle 4, dass ja, die da ungern auch einen größeren Abstand haben. Und bei mir andersrum ist es schon auch ein bisschen ähnlich, dass wenn ich eine Hausgeburt begleite, ist mir auch wichtig, Vorsorgen zu machen, um das gut einschätzen zu können. Und da stehen die Frauen dann schon oft vor der Entscheidung, entweder ärztliche Vorsorge oder Hebammenvorsorge.
Das hieße, die Ultraschallsvorsorgeuntersuchungen gibt es dann im Falle einer Hebammenbetreuung nicht.
Genau,
okay, ja.
Also ich biete alles an, außer den Ultraschall.
Genau.
Und es gibt, also es gibt es schon, dass es funktioniert, dass die Frau dann zu den Vorsorgen, wo ein Ultraschall empfohlen ist, zum Frauenarzt geht und sonst die Vorsorgen hier macht.
Genau. Ja, ich habe ja öfters gehört, dass die Frauenärzte dann sagen, sie können es nicht abrechnen und dass die aus dem Grund die Vorsorge nicht abgeben wollen. Also dass sie nicht abrechnen können, wenn sie keine Termine ausgemacht haben. Ich frage mich halt nur immer, wie glaubwürdig ist das?
Ja, also ich tue mir da auch ein bisschen schwer tatsächlich. Ich habe es noch nicht ganz durchschaut, aber ich weiß, dass die Pauschalen kriegen und ich meine nach Quartal. Also ist für die natürlich gut, wenn eine Frau einmal im Quartal auch kommt. Was aber jetzt noch nicht gegen die Vorsorge im Wechsel sprechen würde. Das würde trotzdem funktionieren. Und im Grunde ist es andersrum genauso. Wenn eine Frau alle 2 Wochen zu mir kommt, dann kann ich alle 2 Wochen eine Vorsorge abrechnen. Und wenn sie nur alle 4 Wochen kommt, kann ich das auch nicht abrechnen. Also, ja, und es ist von meiner Seite her, finde ich, es liegt die Entscheidung einfach bei der Frau, was sie in Anspruch nehmen will. Ich sehe mich da als Dienstleisterin und den Arzt eben genauso. Genau, deswegen ist für mich wenig Argument, da zu sagen, man kann was nicht abrechnen. Und da wäre ich jetzt auch die Letzte, mit der man da nicht sprechen könnte und sagen, okay, eine Vorsorge findet dann eben ein paar Wochen früher oder später im Wechsel statt, dass es ins Quartal fällt. Das könnte man ja sicher regeln.
Ja.
Und manchmal denke ich ein bisschen, dass in der Frauenarztpraxis ja nicht nur Schwangere sind. Also da ist ja eigentlich ein Bruchteil von dem, was die betreuen, sind die Schwangeren. Und davon ist ja auch nur ein kleiner Teil, der die Vorsorge bei der Hebamme machen will. Und da stelle ich mir vor, dass das nicht so ins Gewicht fällt finanziell. Und das wäre dann aber ja auch eben, wenn es wirklich so ist, ein Problem vom System und nicht medizinisch notwendig oder nicht notwendig. Ja. Also das, finde ich, muss man auch dann noch unterscheiden.
Während meiner Schwangerschaft hatte ich ein Vorgespräch in der Frauenarztpraxis und in diesem Gespräch habe ich erfahren, dass viele Frauen schon zu Beginn der Schwangerschaft sagen, ich möchte alles. Also diese Bestätigung, dass es dem Kind gut geht, von außen brauchen. Hast du eine Vorstellung davon, woran das liegen könnte?
Ja, also ich glaube, dass das was Größeres ist. Also gesellschaftlich sind wir, glaube ich, so orientiert, dass man eben halt alles kontrollieren kann und alles messen kann und immer noch besser und noch schneller. Und ich glaube, das zeigt sich auch da, so dass dieses den eigenen Körper spüren oder Urvertrauen da auch zu entwickeln, glaube ich, in unserer Gesellschaft heute ganz schwierig ist. Und dann ist in Zeiten von vollen Buchläden und Internet und so kommt man halt auch an ganz viele Infos dran. Ja, wo ich glaube, dass dieses Sicherheitsbedürfnis, der sich sehr schnell nach außen verschiebt, dass man Sicherheit von außen braucht, weil diese innere Sicherheit gesellschaftlich gar nicht so gefördert wird. Okay, und man dann diese Sicherheit sucht in Untersuchungen, in Ultraschall. Mhm. Genau. Mhm. Das ist meine Vermutung.
Ja, also dass dieses Urvertrauen einfach in den eigenen Körper ein bisschen verloren gegangen ist.
Genau, dass das verloren gegangen ist und es wenig Möglichkeiten heute gibt, da wieder ranzukommen. Mhm. Also wenn man jetzt nicht mit einer Hebamme Kontakt hat oder so, die ja da halt eher noch auch da nach Ressourcen suchen, gibt es ja nur Geräte und die Klinik als vermeintliche Sicherheit.
Thema Urvertrauen, selbstbestimmte Geburt, Hypnobirthing?
Also Hypnobirthing ist eine Art und Weise, wie man mit den Wehen oder der Geburt umgehen kann. Und da geht es viel darum, eben positive Bilder zu haben und sich zu bestärken, genau, dass die Geburt positiv verläuft. Und bei vielen ist es auch so, dass dieses Wort Wehen eben ja schon suggeriert, dass es weh tut. Mhm. Und die sprechen dann oft von Wellen oder von Kraft und versuchen das eben anders zu umschreiben, dass man den Schmerz nicht als Schmerz wahrnimmt, sondern wirklich eher halt als diese selber ja noch nicht geboren, aber Urgewalt, die da herrscht. Und ich glaube eigentlich, dass wenn man ein Umfeld hat, wo der Körper so arbeiten kann, wie er will, dann passiert es automatisch, dass man in so eine Art Trance kommt oder für sich weiß, was tut mir gut. Und dieses Hypnobirthing soll eben da gezielt einen vorbereiten auf diese Art und Weise, das zu betrachten. Und die letzte Frau, wo ich es nicht rechtzeitig geschafft habe, die hat Hypnobirthing gemacht.
Schön.
Ja, da ging es dann so gut, dass sie nicht dran gedacht hat, mich anzurufen.
Das heißt eine Alleingeburt.
Ja, genau. Also die hat angerufen, als sie gemerkt hat, dass es mit dem Veratmen dann schwierig wurde. Und ihr war aber nicht klar, dass das dann schon die Presswehen waren. Und dann habe ich fast eine Stunde gebraucht und das war dann natürlich... knapp.
Genau.
Aber im Grunde ja schön. Also die haben eine tolle Geburt erlebt und sind auch ganz einig damit, so wie es war. Und das, finde ich, ist dann das Wichtigste.
Ja. Hat bestimmt auch was Bestärkendes, so eine Alleingeburt.
Ja, so. Ja, also ich glaube, für die Familie oder für die als Team war das sicher positiv.
Schön. Ja. Schön. Genau, nochmal zum... Wir haben es vorhin irgendwie so kurz halb angesprochen schon. Zur Hebammensituation im Moment allgemein. Wie viel weißt du darüber? Die ist ja nicht immer ganz so gut. Also wir hatten jetzt gerade das mit der Vorsorgeuntersuchung angesprochen.
Ja.
Aber
Also was tatsächlich schon seit Jahren so ist und auch immer noch so ist, ist, dass es einen Hebammenmangel gibt. Also Frauen müssen oft viele Hebammen anrufen, um dann eine Betreuung zu finden. Ja, ich denke, das wird auch wahrscheinlich erstmal so bleiben, weil so schnell das Studium oder die Ausbildung jetzt da nicht hinterherkommen. Von der finanziellen Situation muss ich sagen, geht es mir gut. Also bin jetzt seit 8 Jahren Hebamme und als ich angefangen habe, war das schon noch anders. Also da hat sich echt einiges getan in 2, 3 Reformen, dass wir mehr verdienen. Und ich für mich kann sagen, dass es passt. Also ich finde es okay. Wenn ich es jetzt vergleiche, mein Freund ist Ingenieur, dann merkt man natürlich doch wieder, dass es so... Also es sagt auch er, mit der Verantwortung, die man hat, halt immer noch nicht wirklich ausgeglichen ist, finanziell im Vergleich zu anderen Berufen. Aber mir selber, ich komme mit dem gut zurecht, genau. Und was schon auch positiv ist oder was hilft, ist dieser Sicherstellungszuschlag. Das gab es Verhandlungen mit dem Krankenkassenspitzenverband, dass die für die Haftpflichtversicherung, die man als Hebamme zahlen muss, eine Ausgleichszahlung schaffen, genau. Das ist im Moment so, dass jetzt sind es, glaube ich, gerade 8.600 Euro im Jahr, was ich bezahlen muss, um Hausgeburten anbieten zu können. Und das steht eben in keinem Verhältnis zu dem, was man für eine Hausgeburt dann an Einnahmen hat. Also muss man sehr viel arbeiten, um da erstmal auf Null zu sein, bevor man dann anfängt, damit zu verdienen. Und durch diese Ausgleichszahlung ist es schon einfacher. Oder kann ich auch sagen, dass mir eine Frau im Monat reicht und ich es nicht sein lassen muss, Geburten zu betreuen.
Aber diese Ausgleichszahlung gibt es jetzt noch nicht lange.
Die gibt es seit 2015,
glaube ich. Ah, okay, doch schon. Mhm.
Ja, also die ist an ein paar Kriterien geknüpft natürlich. Also man muss ein Qualitätsmanagement zum Beispiel nachweisen. Und um das nachweisen zu können, muss man wieder Geld in die Hand nehmen und eine Fortbildung machen. Und genau. Und ich habe für mich entschieden, ich glaube, das kommt mit diesem Qualitätsmanagement, dass man halt immer mehr auch nachweisen muss, wie man arbeitet, dass ich das in Kauf genommen habe und eins nachweisen kann. Und dann geht es. Aber ich glaube, dass viele ältere Hebammen das wahrscheinlich echt auch nicht mehr auf sich nehmen, da jetzt so umzustrukturieren, wenn die schon jahrzehntelang gute Arbeit leisten, ohne auf dem Papier ein Qualitätsmanagement zu haben.
Ja, okay, klar. Heißt das, dass du auch irgendwie regelmäßig auch Fortbildungen machen musst?
Mhm. Ja, also ich muss, jetzt hoffe ich, ich sage es richtig, in 3 Jahren 60 Fortbildungsstunden nachweisen und davon muss dann auch ein Teil auf die Geburten spezialisiert sein quasi. Also ich kann jetzt nicht immer nur Babymassagefortbildung machen und Hausgeburten betreuen, sondern das ist dann schon auch geregelt. Genau. Und Notfallfortbildungen zum Beispiel sollte ich alle 2 Jahre machen. Mache ich auch. Da sehe ich tatsächlich auch den Sinn drin, das wirklich regelmäßig zu machen. Genau. Und genau, bei der Hebammensituation waren wir, gell? Mhm. Also, weiß nicht, ob du das mit dem Studium da auch, weil das ändert sich gerade.
Da weiß ich gar nichts von.
Gar nichts. Also, bisher war die Hebammenausbildung eben eine 3-jährige Ausbildung. Und es gab eine Reform, also 2005 gab es eine EU-Richtlinie, dass alle reglementierten Berufe, also das sind eben Hebammen, Ärzte, Apotheker, dass die in ganz Europa arbeiten können. Und dazu braucht es aber dann natürlich auch ein vergleichbares Ausbildungsniveau. Und jetzt ist eben so, dass die Hebammenausbildung in ein Studium umgewandelt wird. Und da, genau, ist man gerade dran. Also okay, so wie ich die Ausbildung gemacht habe, war jetzt 2020 der letzte Ausbildungsjahrgang, der begonnen hat. Und ab jetzt ist ein Studium.
Das heißt, man kann Hebamme studieren?
Genau.
An der Uni?
Ja.
Okay.
Ja, genau.
Kann man das dann nur mit der Abitur?
Ja, genau. Also das ist dann ans Abitur geknüpft. Und also ich musste mich auch ein bisschen informieren im Vorfeld, wie und was. Und die Idee ist tatsächlich, dass die heutigen Arbeitsinhalte von der Hebamme und die große Verantwortung, die man hat, die gesetzlichen Voraussetzungen, ein höheres Ausbildungsniveau rechtfertigen. Und dann eben diese Richtlinie, dass es vergleichbar sein sollte, genau, führt jetzt eben zu diesem Studium. Und was ein Vorteil sein kann, ist, dass die Hebammenwissenschaften da mehr einfließen. Also, dass man lernt, Studien zu interpretieren oder auch an dieses Wissen über Studien auch rankommt. Das, denke ich, kann schon Sinn machen für ein evidenzbasiertes Arbeiten. Wenn du mich persönlich fragst, habe ich auch ein bisschen Sorge, dass dieses viele Evidenzbasierte, dass die Individualität ein bisschen verloren geht. Und was ich weiß, ist, dass es im Studium 1000 Praxisstunden weniger geben wird, als es in der Ausbildung war. Also wir hatten 3000 Praxisstunden. Das heißt, die haben jetzt dann nur noch 2000. Die Idee ist aber, dass diese 2000 besser angeleitet sind. Also bei uns war das so, wenn viel los war, dann hieß es, du gehst jetzt mal in den Kreißsaal, meldest dich, wenn was ist. Und dann war man ins kalte Wasser geworfen und hat betreut. Und das soll eben durch das Studium auch verändert werden, dass alle Praxisstunden, die man hat, auch wirklich begleitet sind. Was natürlich auch zu einer besseren Ausbildung führen kann. Gleichzeitig aber dieses einfach mal ins kalte Wasser geschmissen werden und selber versuchen, würde ich für mich jetzt sagen, habe ich auch viel dabei gelernt. Genau, also da bin ich selber auch gespannt, wie die Hebammensituation sich dahingehend jetzt verändern wird.
Naja, also das Studieren ist ja schon irgendwie auch im Trend. Also daher, so viele fangen irgendwas an zu studieren, brechen wieder ab, machen wieder was anderes. Mhm. Und
also ich bin wirklich auch gespannt. Ich habe nie studiert, deswegen fällt es mir selber tatsächlich ein bisschen schwer, mir das vorzustellen.
Ja. Gut, ja. Interessant. Dann bleibt das ja spannend, was passiert.
Ja.
Dann, du betreust auch Fehlgeburten.
Ja, genau.
Sind das viele im Jahr? Oder
nee, das sind tatsächlich eher wenige. Mhm. Was glaube ich, auch damit zu tun hat, dass es viele Frauen gar nicht wissen, dass es die Möglichkeit gibt, auch bei einer Fehlgeburt von der Hebamme betreut zu werden. Also meine Erfahrung ist, dass es eher die Frauen sind, die ich schon betreut habe bei einem Kind, die es dann eben wissen, dass sie sich an mich wenden können. Und sonst sind es eher noch wenige. Das ist aber auch mit ein Grund, warum ich die Heilpraktiker-Ausbildung noch mit dran gehängt habe. Mhm. Weil ich mir überlegt habe, dass ich glaube, dass für viele Familien die Hebamme so mit diesem glücklichen Familienbild auch verknüpft ist und man vielleicht da wirklich auch nicht auf die Idee kommt, in dem Moment sich an die Hebamme zu wenden und der Weg über die Heilpraktikerin vielleicht da doch nochmal auch mehr Möglichkeiten schafft, das auch publik zu machen oder dass Familien das auch wissen.
Also es ist einfach so, dass ganz viele Frauen nicht wissen, dass sie sich an eine Hebamme wenden können und dann eher klar zur Frauenärztin gehen oder in die Klinik natürlich.
Also das ist meine Vermutung, genau. Und wenn man dann eben sich an einen Frauenarzt oder Klinik wendet, dann ist man, glaube ich, schnell in diesem Schema eben drin, dass man vom Frauenarzt direkt an die Klinik überwiesen wird und denkt man schneller, als man den Schock verdaut hat. Schon Konsequenzen irgendwie erlebt hat.
Ja,
ich denke, das kann man da vielleicht schon auch noch mit erwähnen. Also das, wie ich es erlebe, ist eben, wenn eine Frau, ich höre es dann oft im Nachhinein, ja, wenn die dann wieder schwanger dann bei mir sind, dass sie zur Frauenärztin oder Frauenarzt gegangen sind und man da gesehen hat, das Herzchen schlägt nicht mehr oder genau. Und dann, es heißt, es muss jetzt schnell gehen und es braucht schnell eine OP und die Schwangerschaft muss quasi so beendet werden. Und ich glaube, in dem Moment, wo man das erfährt, kann man, glaube ich, gar nicht da jetzt spüren, was man will oder was man braucht, sondern ist ja auch erstmal in einem Schock. Und da fände ich so wichtig, dass man 24 Stunden Zeit kriegt, einfach nochmal heimzugehen. Es ist ja bis dahin auch nichts passiert, also nichts passiert. Ja? Und Zeit hat, eine Nacht drüber zu schlafen und sich zu überlegen, will man die OP in der Klinik oder will man sich Zeit nehmen, bis der Körper selber das registriert. Und bei der letzten Fortbildung, wo es um Fehlgeburten ging, habe ich echt auch die wichtige Info nochmal gekriegt, dass wenn ein Kind verstorben ist im Bauch, dann dauert es 2 Wochen, bis der Körper merkt, dass da vom Kind kein Input mehr kommt. Und erst dann kann der Körper die Geburt einleiten. Das heißt, diese 2-3 Wochen kann das durchaus dauern, ja, bis so eine Fehlgeburt von alleine in Gang kommt. Und die Zeit kriegt man ja in den wenigsten Fällen. Und das fände ich wichtig, dass man die Info dann auch einfach kriegt. Und zwar vor einer OP.
Also die Ärzte sagen in den meisten Fällen, macht es der Körper nicht alleine und man muss am besten sofort ausschaben. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch mit ein Grund ist, dass die natürlich immer diese Frauen haben, die eine Ausschabung brauchen. Oder aber halt die sagen, wir machen es, weil sie keine Alternative wissen.
Ja.
Also die eigentlich einfach nichts anderes wissen, vielleicht, keine Ahnung.
Ja, genau. Also ich denke eben, das Wissen wird ja auch gar nicht gewonnen, wenn man dann die OP macht. Mhm. Also man weiß ja gar nicht, dass es so gegangen wäre. Mhm. Und diese Diagnose, verhaltene Fehlgeburt, nennt sich das eben, wenn das nicht von alleine dann zur Geburt kommt, die gibt es eigentlich gar nicht. Also, genau, wenn man die Zeit abwarten würde, gäbe es die gar nicht. Und solange das Baby noch im Bauch ist und die Fruchtblase zu ist, gibt es da auch kein Risiko erstmal. Ja, also da geht es ja oft dann auch um Infektionen oder dass man Sorge hat, dass da was passiert, aber in dem Moment ist es ja noch, ich sage jetzt mal, steril. Ja, und hat man durchaus Zeit, das erstmal zu verdauen und sich zu überlegen, welchen Weg man gehen will.
Das betrifft ja auch, wenn das Kind schon draußen ist, muss man ja auch nicht unbedingt gleich ausschaffen, wie die Ärzte sagen.
Ja, genau. Ja. Also auch da spielt der Kreislauf eine ganz wichtige Rolle. Und auch da ist ja jeder Körper anders, wie viel Blutverlust er in Kauf nehmen kann. Und da orientiere ich mich eben sehr dann im Gespräch mit den Frauen, wie es denen geht, ob es denen gut geht mit dieser Blutung oder ob eben der Kreislauf in die Knie geht oder man sich auch einfach unsicher fühlt, was auch ein Grund sein kann. Genau, aber solange da die Kriterien alle irgendwie gesund sind, genau, kann man auch das einfach abwarten.